Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles. Hallo Herr Rehse, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Mittag.
Guten Mittag, sage ich auch. Die Nationalgalerie hier in Berlin, die hat gerade eine Ausstellung neu eröffnet, Phantome der Nacht, 100 Jahre Nosferatu. Und das muss ich Ihnen als Kulturschaffenden wahrscheinlich nicht erzählen, nur was mich aufhorchen hat lassen, war die Art, wie Sie Menschen dazu bringen sollen, wollen, die Ausstellung zu besuchen. Wer nämlich am Eingang Blut spendet, darf dann kostenlos in die Ausstellung. Wäre das nicht auch mal eine innovative Idee fürs Berliner Ensemble?
Um Gottes Willen. Also wir fanden das schon mit den Masken herausfordernd und also mit den Masken ehrlich gesagt weniger als mit den Tests. Wir haben ja auch Zeiten gehabt, wo wir an Rechercheprojekten teilgenommen haben, um zum ersten Mal die Zuschauer in der Corona-Pandemie wieder ins Theater zu bringen. Und da gab es Phasen, wo wir dann im Haus auch getestet haben. Das hat mir gereicht. Ansonsten, wir machen zum Beispiel sowas wie Pay What You Want für unser junges Regieprogramm. Also natürlich innovative Ideen, um die Schwellen zu senken, sind gut.
Also Pay What You Want, wenn ich das richtig verstehe, also man kommt, sieht und zahlt dann einen Fünfer oder einen 30 Euro.
Ja, einige
oder
so. Zahlen mehr, einige zahlen weniger. Das sind immer wieder mal Angebote, die wir phasenweise machen, um aus dem klassischen, das ist der Eintritt, da habe ich vielleicht auch Angst davor, dass diese Kulturtempel nichts für mich sind. Was kostet das denn? Ist das immer ausverkauft? Um genau diese Muster zu durchbrechen.
Heute läuft der Krieg in der Ukraine seit 300 Tagen und mich persönlich haben heute Fotos aus Kiew ziemlich berührt. Da wird immer im Zentrum so ein ganz riesiger Weihnachtsbaum aufgestellt und es waren auch Fotos der letzten Jahre dabei. Da stand so ein hell erleuchteter, glitzernder Baum. Alles drumherum war auch hell erleuchtet. Der ganze Platz hat gefunkelt und der Baum dieses Jahr war auch eben abgelichtet. Der ist mit weißen Friedenstauben geschmückt und die leuchten tatsächlich nur durch ihre weiße Farbe. Also da ist kein Strom, keine Lampe im Spiel. Und drumherum ist der Platz eben auch nicht erleuchtet, sondern da sind nur dann drei kleine Fenster zu sehen, in denen irgendeine Glühlampe drin ist und sonst war alles dunkel. Oliver Rehse, was geht Ihnen in diesen Tagen denn durch den Kopf, wenn Sie an die Ukraine denken, wenn Sie daran denken, dass da jetzt seit 300 Tagen Krieg ist?
Also es war ja jetzt gerade sehr kalt, ne? Und das hat uns alle irgendwie frieren lassen und dann das Thema Blitzeis und das kam einem ganz ungelegen und auf dem Fahrrad morgens ziehe ich meine lange Unterhose an. Aber natürlich, gerade bei diesen Temperaturen habe ich daran gedacht, was es heißt, jetzt in der Ukraine zu leben, in der die Stromversorgung, die Energieversorgung, das Heizen ein riesiges Problem ist. Und wenn man sich vorstellt, dass man das zum Beispiel mit Kindern durchstehen muss, dass man die Angst hat, dass man dauerfrieren muss, das ist schon ein absoluter Horror. Und natürlich fragt man sich 300 Tage, wow, uns geht's ziemlich gut und da geht es Menschen wirklich sauschlecht.
Ja, und ich erinnere mich an die ersten Wochen des Krieges. Da haben wir natürlich hier im Programm auch genau hingeschaut, was tun auch Kultureinrichtungen, um geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern zu helfen. Ende April gab es ja bei Ihnen im Berliner Ensemble, da erinnere ich mich dran, so ein Benefizkonzert für die Ukraine mit dem Pianisten Igor Levit und mit dem Sänger Danger Dan zum Beispiel. Was ist denn da bei Ihnen am Haus von diesen Kooperationen geblieben?
Da ist schon einiges geblieben. Also wir haben jetzt gerade den letzten Abend gehabt, vorgestern, von einer fünfmonatigen Reihe, die wir Stories from Exile genannt haben, wo wir einen ukrainischen Theaterleiter, Pavlo Aria, engagiert haben für diese ganze Zeit, uns regelmäßig Gäste, die auch in Berlin im Exil leben, in unserem Haus in kostenfreien, für den Zuschauer kostenfreien Veranstaltungen, dieses Leben im Exil in Berlin plastisch zu machen, nahezubringen. Das hat jeweils vor den anderen Vorstellungen stattgefunden, in einer Art Kulturcafé. Und Pavlo Aria hat da wunderbare Gäste gebracht, die haben mal Musik gemacht, die haben immer mit dem Publikum diskutiert, Szenen gelesen, über Brecht diskutiert. Das war eine wichtige Veranstaltung für uns. Und wir spielen ja weiter das Stück Exil nach dem Roman von Leon Feuchtwanger. Und da hatten wir gleich vor der Premiere schon im September in einem Bewegungschor, den der Regisseur Luc Perceval erfunden hat, drei zusätzliche Positionen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine erfunden. Also für Schauspielerinnen und Schauspieler, die von dort hier aus hier in Berlin leben. Und die spielen weiterhin bei uns allabendlich in diesem Stück.
Und wie kann sowas aber auch langfristig aussehen? Ich meine, so eine Sprachbarriere ist ja da. Das heißt, ich stelle es mir auch nicht so leicht vor, als ukrainische geflüchtete Künstlerin dann plötzlich hier auf so einer deutschen Bühne zu stehen. Weil natürlich, wenn die Deutschkenntnisse nicht da sind, ist es nicht so leicht, dann eben aus dem Bewegungskorps heraus vielleicht noch weiterzumachen. Was planen Sie denn da?
Da haben Sie ohne Frage recht. Und dazu sind wir jetzt im Gespräch mit verschiedenen auch Dramaturgen, die geflüchtet sind, auch mit Künstlern aus Russland, die geflüchtet sind und die jetzt im Exil hier leben und keine Arbeit mehr haben. Ist ein Problem, weil die Sprache natürlich im Theater schon wesentlich ist. Aber wir bemühen uns, neue Formate aufzubauen. Geht nicht von heute auf morgen.
Das haben Sie ja gerade schon das Stück Exil nach dem Roman von Leon Feuchtwanger erwähnt. Sie haben mir auch im Vorhinein schon erzählt, dass Sie Wolfgang Borchardt draußen vor der Tür auch wieder aufgenommen haben. Klingt ja schon so, oder das sind natürlich Stücke, die in der deutschen Identität, auch in der deutschen Erinnerungskultur, was den Krieg, gerade den Zweiten Weltkrieg angeht, eine große Rolle spielen. Schaut das Publikum oder haben Sie den Eindruck, dass das Publikum da jetzt anders drauf schaut, auch mit dem Hintergrund, dass jetzt ja eigentlich in Europa auch wieder Krieg ist?
Ja, mit absoluter Sicherheit. Wir haben diese Aufführung damals 2 Jahre vorher geplant, sogar wegen Corona verschoben. Und die Premiere von draußen vor der Tür war dann ausgerechnet 2 Wochen nach oder 3 Wochen nach der Kriegserklärung von Putin, sodass das Ensemble wirklich auch ganz, Sorge hatte, kann man jetzt ein Stück, das zwar vom Krieg handelt und seinen Folgen, aber das ein Stück ist, das über den deutschen Angriffskrieg sich dreht und das aus dem Jahr 1945 stand, kann man das jetzt gerade spielen? Ist das nicht vielleicht sogar fast übergriffig, da eine Art Parallelität zu behaupten, was wir nicht getan haben? Aber wir haben dann erlebt, dass die Zuschauer wirklich vom Tag 1 an in dieser Aufführung extrem berührt sind. Wir kriegen auch viele Mails dazu und Rückmeldungen. Und insofern finde ich es schon wichtig, dass wir dieses Stück weiter im Programm haben, dass man sich als Theatergänger im Moment eben tatsächlich auch mit Krieg direkt sozusagen über so eine Aufführung, so ein Stück, und Wolfgang Borchardt ist ja an diesem Krieg auch zerbrochen und wenige Monate nach Kriegsende gestorben. Also insofern finde ich das schon eine wichtige Spielplanposition, und auch Exil hatten wir nicht jetzt geplant, sondern auch das kam dann mit einer ganz ungeahnten Aktualität. Ich finde, es ist fast der bessere Weg, wenn es dem Theater passiert und der Kunst passiert, dass sie direkt zur Zeit etwas erzählt, als wenn man das so absichtsvoll in den Spielplan nimmt.
Stichwort Exil, was hören Sie denn von den geflüchteten KünstlerInnen? Also ist das ein dauerhaftes Einrichten hier, ein dauerhaftes auch der Versuch anzukommen, oder ist das tatsächlich dann eher ausgelegt auf so ein Mitwirken auf Zeit in der Hoffnung, eben doch auch vielleicht bald zurückkehren zu können?
Ich glaube stark Letzteres. Also es gibt natürlich ein paar Künste. Wir haben ja ein Benefizkonzert gemacht mit dem Igor Levit, und da war auch ein ukrainischer Tenor dabei, der fantastisch gesungen und gesprochen hat zum Publikum. Er ist Opernsänger, kann problemlos international arbeiten und hat das auch schon vor Kriegsbeginn getan. Natürlich gibt es in der bildenden Kunst genauso Künstler, Künstlerinnen, für die das kein Problem darstellt. Bei uns im Theater habe ich den Eindruck, dass es eine ganz große Sehnsucht gibt, wieder in die Heimat zurückzukommen und da auch wieder Aufbauarbeit leisten zu können, wenn es denn dann mal soweit ist.
Wir hören gleich mal zusammen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu. Der hat nämlich eingeräumt, dass es ein großes Problem gibt, was Kindermedikamente angeht.
Wir haben also bestimmte Bereiche, die haben wir so also überökonomisiert, dass sich jetzt der deutsche Markt einfach nicht mehr lohnt. Und wenn dann die Arzneimittel weltweit knapp werden, sind wir die Ersten, die diese Generika, diese also patentfreien Medikamente nicht mehr bekommen, weil wir der billigste Abnehmer sind.
Ja, der billigste Abnehmer. Dinge wie Fiebersaft sind knapp, und deshalb will Karl Lauterbach jetzt was ändern. Er will Kindermedikamente wirtschaftlich attraktiver machen. Und wir schalten jetzt zu Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Der schaut sich diese Pläne genauer an. Herr Findhammer, lassen Sie uns doch bitte noch mal kurz zusammenfassen, wie Karl Lauterbach das schaffen will, die Kindermedikamente wirtschaftlich attraktiver zu machen.
Ja, Jana Möckel, die Probleme sind ja schon seit langem bekannt, auch gerade was die Ökonomisierung im Gesundheitswesen angeht. Und dafür hat er jetzt heute einen 5-Punkte-Plan vorgelegt, um eben die Arzneimittelversorgung gerade bei den Kindern deutlich zu verbessern. Aber klar ist natürlich auch Karl Lauterbach kann nicht zaubern. Seine wichtigste Botschaft heute lautet einfach, Er will mehr Geld ausgeben. So soll es beispielsweise eine deutlich bessere Bezahlung für die Nachahmermedikamente, die sogenannten Generika, geben. Das sind ja Medikamente, deren Patentschutz bereits ausgelaufen ist, die aber wie etwa Paracetamol oder Ibuprofen eine wichtige Rolle in der medizinischen Grundversorgung spielen, beispielsweise wenn es jetzt um die Hustensäfte geht. Und deshalb soll in diesem Bereich unmittelbar gehandelt werden. Es soll nämlich bis zu 50% mehr bezahlt werden auf diese Medikamente. Diese Medikamente hatten früher immer Festbeträge, die waren offenbar so unattraktiv, dass die Hersteller und Produzenten ihre Lieferverträge nicht eingehalten haben, das in andere europäische Nachbarländer geliefert haben. Und jetzt mit 50% mehr hofft der Gesundheitsminister natürlich, dass sich dieser Strom wieder umkehrt, dass auch mehr Medikamente nach Deutschland kommen.
Oliver Rehse, Sie sind, haben Sie mir vorhin verraten, Vater von zwei jüngeren Kindern. Das jüngere davon ist noch nicht ein Jahr alt. Das heißt, potenziell betrifft Sie diese Krise ja auch. Wenn Sie jetzt das sich anhören, was Volker Findhammer zusammengefasst hat, haben Sie die Hoffnung, dass Sie sich dann bald keine Sorgen mehr machen müssen?
Also die Nerven in den Kitas liegen natürlich blank und deswegen ist mir auch total klar, dass ein Gesundheitsminister jetzt eine Patsche aus der Tasche zieht, mit der er ganz schnell zupatschen kann. Mir kommt das trotzdem wie ein sehr kurzfristig gefasster und nicht besonders dauerhafter Beschluss vor, jetzt einfach mit Geld die Probleme klären zu wollen. Ich habe mir in Vorbereitung auf unsere Sendung heute den gesundheitspolitischen Experten der CDU angehört, Tino Sorge. Der hat wie ein Rohrspatz auf Herrn Lauterbach geschimpft. Und da hätte ich jetzt die Frage an Herrn Findhammer. Die CDU hat ja bis vor einem Jahr regiert und ich habe den Eindruck, das kann doch nicht eine Problematik sein, die wir jetzt gerade erleben, die erst seit gestern aufgetreten ist. Hätte da nicht viel langfristiger anders gehandelt werden müssen?
In der Tat, das hätte es wohl. Und das ist ein Problem, die sich ja seit Jahren schon aufgeschaukelt haben, weil wir einen immensen Kostendruck im Gesundheitswesen haben. Optimierungsvoraussetzungen und Kosteneinsparvolumina, gerade mit den Rabattverträgen bei den Medikamenten, das spielt ja eine ganz große Rolle. Ein bisschen empört sind da auch die Krankenkassen. Ich habe vorhin mit Florian Lanz, dem Sprecher des Gesamtverbandes der Krankenkassen, gesprochen. Und der sagt, jetzt einfach mehr Geld ins System zu schütten, ist ein Stück weit auch der falsche Ansatz. Hören wir mal, was er noch gesagt hat.
Da haben wir Pharmaunternehmen, die ihre Lieferverträge nicht einhalten, obwohl sie vorher zu diesen Preisen ihre Produkte angeboten haben. Und zur Belohnung, quasi als Weihnachtsgeschenk, sollen sie jetzt mehr Geld dafür bekommen und die Beitragszahler sollen es bezahlen. Da läuft aus unserer Sicht etwas gewaltig schief.
Und das läuft wohl auch schon länger schief tatsächlich. Und deshalb ist diese Schimpfe allein auf den Gesundheitsminister, den amtierenden Gesundheitsminister, sicherlich nicht richtig. Denn die Probleme haben sich schon wirklich über Jahrzehnte fast aufgeschaukelt.
Ja, und diese Durchökonomisierung, von der ja auch Karl Lauterbach spricht, das betrifft ja eben auch nicht nur diese Frage nach Medikamentenherstellung, nach Medikamentenlieferung. Herr Rehse, haben Sie denn trotzdem die Hoffnung, weil diese Durchökonomisierung einfach so ein Grundproblem ist, was erkannt ist, wo vielleicht sich hoffentlich demnächst was ändert, dass es in der Gesundheitsversorgung wirklich einen Wechsel gibt, weg von der Ökonomisierung, dass man da wirklich auch zuverlässig Bereiche identifiziert, die eben nicht ökonomisiert gehören?
Also ich hätte schon das Vertrauen, dass eine neue Regierung, also diese jetzige Regierung, die Ampel, erkennt, dass da langfristig Missstände aufgebaut worden sind, dass jetzt unmittelbar vor Weihnachten so ein Placebo in Gestalt von, ja, wir geben auch ganz schnell mehr Geld und dann ist auch alles gut, in einer Zeit, wo es gar keine Sitzungswochen im Bundestag mehr gibt, wo die Regierung jetzt akut ja auch gar nicht handeln kann so schnell, da fühle ich mich schon ein bisschen verkohlt von Herrn Lauterbach, der einfach nicht sagen will, dass er das Ganze auch schon vor dem 20. Dezember vielleicht hätte erkennen müssen.
Ja, Herr Findhammer, Sie beobachten die Gesundheitspolitik ja genau für uns. Wie schätzen Sie das denn ein? Bei allem Pro und Contra, haben diese Pläne aus Ihrer Sicht trotzdem das Potenzial, dass das Problem, ja, ich würde jetzt nicht sagen schnell gelöst, aber dass da zumindest kurzfristig ein bisschen Abhilfe geschaffen wird? Weil es geht ja nun mal wirklich um die Medikamente, die jetzt nicht verfügbar sind und die wir brauchen.
Da sind wir ja beim Grunddilemma in der Gesundheitspolitik. Am Ende hängt es tatsächlich immer am Geld. Und insofern ist das sicherlich ein Instrument, das jetzt kurzfristig helfen kann. Aber wir werden natürlich auch erleben, dass in der längeren politischen Debatte es dazu führen wird, dass diese Rabattverträge stärker in Frage gestellt werden, dass überhaupt die medizinische Versorgung insofern in Frage gestellt wird, dass ja überall angekreidet wird, dass zu wenig bezahlt wird. Jetzt haben auch schon gleich die Ärzte und die Kinderärzte angemahnt, dass sie in diesem System im Moment auch zu wenig Geld bekommen. Also am Ende wird es tatsächlich immer am Geld hängen und da hat auch die Politik ein gutes Stück weit immer die Nachsehen, weil man dann, wenn es ernst wird, reagieren muss, sprich mehr Geld in die Hand nehmen muss und meistens tragen das dann die Versicherten.
Aber eines, denke ich, haben wir in der letzten Zeit schon erlebt, dass wenn ein entsprechender Druck auf die Politik besteht, dass dann auch plötzlich Entscheidungen getroffen werden können, die große Summen mobilisieren. Das haben wir bei Corona erlebt, das haben wir bei der Kriegserklärung von Putin erlebt, mit dem Begriff der Zeitenwende. Also insofern, denke ich, ist es vielleicht auch Zeit für eine Zeitenwende auf dem Gesundheitssektor.
Vielen Dank.
Das Problem ist nur, dass das immer passiert, wenn der Druck extrem groß ist. Und gerade bei der Kinderversorgung mit Medikamenten hätte ja vieles durchaus schon früher geschehen können.
Unsere Gäste dürfen ja aus verschiedenen Rubriken eine aussuchen und einen Gedanken oder eine Beobachtung mit in die Sendung bringen. Und bei Oliver Rehse geht es um ein Erlebnis mit einem Lieferdienst. Als ich das vorhin gelesen habe in Ihrer Mail, Herr Rehse, dachte ich ehrlich gesagt erstmal, dass Sie sich die Rubrik "Darüber habe ich mich geärgert" ausgesucht haben. Weiß nicht, nicht so tolles Essen oder irgendwie lange Wartezeit oder sowas. Aber Sie haben sich letztens sehr über etwas gefreut beim Lieferdienst. Worüber denn?
Na, ich hatte ein sehr persönliches Erlebnis mit dem Voltboten und das hat mich berührt, weil da kam ein junger Mann, der auch überhaupt nicht wirkte wie Student der Kulturwissenschaften oder so, und der sagt zu mir: Oliver Rehse, Schauspiel Frankfurt, da war ich mal Intendant bis vor 7 Jahren, und ich sag: ja, wieso denn? Und dann sagt er: ich habe da fast alles gesehen im Theater. Und das war so eine tolle Zeit. Und meine Mutter war da in der Schneiderei. Und dass ich auch den Schauspielern immer in der Kantine begegnet bin und all diese Stücke gesehen habe. Mensch, das war so toll. Da habe ich natürlich gesagt, das ist ja ein Geschenk, das Sie mir jetzt machen. Ich habe hier auch ein Theater. Kommen Sie doch ins Berliner Ensemble und ich lade Sie ein in die Dreigroschenoper. Hat er dann auch gemacht, aber er hat dazu gesagt: ja, das mache ich gerne, aber so schön wie in Frankfurt, sowas kann es in meinem Leben nie wieder geben. Und das jetzt hier habe ich Ihnen deswegen als kleine Mail geschickt, weil mich ärgert im Moment, dass wir so viel über das hässliche Wort Besucherschwund reden. Und ich rede viel lieber darüber, was Theater für Menschen sein kann und was eben nicht so leicht messbar ist, was in keinen Statistiken auftaucht. Und wo wir aber, die wir Theater machen und die wir Kontakt zum Publikum haben, erleben, was für eine Kraft das haben kann.
Stichwort Statistik. Haben Sie das Gefühl, dass oft inzwischen viel zu viel in diesem Bereich auch der Kultur mit Zahlen gerechtfertigt wird, vielleicht zu viel?
Ja, weil eben das, was wir wirklich auslösen, also wenn ich an mein eigenes Leben denke, das, was für mich die westfälischen Kammerspiele Paderborn in der ostwestfälischen Ödnis, in der ich mit aufgewachsen bin und mit 13 oder so zum ersten Mal ins Theater geraten bin, mehr durch Zufall und dann vollkommen infiziert war davon und damals schon beschlossen habe, so möchte ich gerne leben, was das bedeuten kann für einen Menschen, was es bedeutet bei uns im Moment, wenn junge Leute in einer Aufführung über It's Britney Bitch kommen und auf einmal erleben, dass Theater eben nicht ein muffiger Klassikeraufsagedienst sein muss, sondern dass man da eine ganz ursprüngliche und einen selber vielleicht durchschüttelnde emotionale Erfahrung haben kann. Das wird halt in diesen Zahlen gar nicht wiedergegeben. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns da nicht eine Krise einreden lassen, die wir so vielleicht gar nicht haben.
Jetzt muss Theater ja aber trotzdem, sorry, dass ich jetzt das K-Wort wieder aufgreife, die Krise, muss das Theater ja trotzdem auch auf Krisen reagieren und mit Krisen umgehen. Ich meine, Corona lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Es gab ja auch tolle Förderprogramme, Neustart Kultur zum Beispiel, aber jetzt auch der Kriegsbeginn hat einiges durchgeschüttelt, auch in den Gemütern, also auch gesellschaftlich, ja. Das heißt, da ist ja ganz viel, was nicht mehr so ist, wie es früher war. Haben Sie da den Eindruck, dass Theater immer noch so als Impuls in die Gesellschaft reinwirken kann? Oder ist es dann eher so eine Reaktionsmaschine auf Entwicklungen?
Ach, natürlich löst das Theater ganz viel gesellschaftlich aus. Ein Bekannter und Freund von mir ist Psychiater und sagt mir ausdrücklich, dass im Lockdown das Thema, wir können keine Kultur erleben im Moment, wir können nirgendwo hingehen und das mit Menschen teilen, dass das in seinen psychiatrischen Sitzungen mit den Patienten ein vehement wesentliches Thema war. Also uns jetzt nur einzureden, dass wir die Krise haben und da nichts bewirken beim Publikum, das stimmt überhaupt nicht. Und ich denke, dass die Menschen, wenn sie im Moment bei uns zum Beispiel in die Drei-Groschen-Oper gehen und einfach einen tollen Abend haben und sagen, wow, das gibt mir Power, das gibt mir Kraft. Oder eine Geschichte vom Überleben, wie die Blechtrommel, in der Günter Grass vor vielen Jahren seine persönliche Geschichte geschrieben hat, die eine Geschichte des Erwachsenwerdens, der Verantwortung, des Verantwortlichseins, des Themas von Schuld und Ich erzählt. Das sind ja große Geschichten, die auch unser Krisenleben im Moment berühren und dass die Menschen, gerade wenn sie Corona halbwegs überstanden haben und sich jetzt mit dem Krieg auseinandersetzen müssen, dass sie dann auch einen seelischen Input brauchen, um damit klarzukommen. Das scheint mir logisch und ich glaube, das leisten die Theater auch.
Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an Ihr Erlebnis mit dem Lieferboten, dass ich lese daraus eigentlich auch so ein Plädoyer dafür, mit fremden Menschen wieder mehr ins Gespräch zu kommen. Also ich persönlich hatte jetzt gerade gestern so ein Erlebnis, da habe ich Schokolade gekauft und hatte so eine Stofftasche dabei mit einer Schreibmaschine drauf und die Verkäuferin an der Kasse hat diese Tasche angeguckt und hat so ein totales Strahlen in den Augen plötzlich gehabt und hat dann erzählt, genau an so einer Schreibmaschine habe ich früher meine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht und habe da drauf getippt und dann hat sie mir noch erzählt, wie das war, wie sie sich angefühlt hat. Also da, wenn ich da auch jetzt dran zurückdenke, denke ich, das ist so lange nicht mehr passiert, dass man mit fremden Menschen ins Gespräch gekommen ist und eben auch so einen Glücksmoment erlebt.
Ich liebe diese Geschichten. Und ich finde auch wichtig für uns, dass wir zum Beispiel im Theater jetzt nicht die eine Botschaft rüberbringen wollen, sondern das ist ja das Tolle an der Kunst, dass sie selber von einem Thema besessen sein können. Ich habe gerade Der Theatermacher gemacht mit Stefanie Reinsberger und wir haben uns wahnsinnig darüber Gedanken gemacht, wie kann man diesen bösen, weißen, alten Mann, der da von Thomas Bernhard porträtiert wird, also so ein Oldschool-Theaterdirektor, wie kann eine junge Schauspielerin und wie kann ich, der ich auch Theaterleiter bin mit 58 Jahren, wie können wir davon ein zeitgemäßes Porträt abliefern? Aber das Tolle ist, wir erzählen dann die Geschichte mit unseren Mitteln und das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dann sehen und was jeder Einzelne für sich daraus zieht, das ist eben sehr vielgestaltig und das ist das große, tolle Rätsel und die große Berührung, die die Kunst einfach leisten kann.
Seit 10 Uhr heute Morgen geht es vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe um Datenschutz und die Möglichkeiten der Polizei. Und zwar konkret geht es darum, ob in Hessen und Hamburg automatisiert Daten ausgewertet werden dürfen, um zum Beispiel einer schweren Straftat vorzubeugen. Da möchte ich draufschauen mit meinem Gast, mit dem Intendanten des Berliner Ensembles Oliver Rehse. Und zugeschaltet haben wir Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, die gerade in Karlsruhe ist. Gudula Geuter, nehmen Sie uns bitte erstmal mit. Um was für Szenarien geht es da jetzt genau? Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Na, ich kann Beispiele nennen, aber ich muss ehrlich sagen, und da bin ich wohl nicht die Einzige, die Konturen dieses Instruments sind nicht ganz klar. Beispiele, die hier genannt wurden, waren zum Beispiel ein ganz einfaches. Es gibt eine Serie von Straftaten, Geldautomaten werden gesprengt, man hat die GPS-Daten des Fluchtautos, man hat andere Daten, zum Beispiel von Funkzellen und der Abgleich bringt den Täter. Dafür allerdings bräuchte man wohl nicht ein so riesiges und komplexes System, denn was da alles durchsucht, was da analysiert wird, das geht ja weit über solche konkreten Fragen und solche konkreten Datenbanken hinaus. Beispiel Hessen, das ist das Land, das seit 4 Jahren diese Analyse schon betreibt. Da geht es um polizeiliche Daten. Das können aber auch die Daten wegen Fundsachen sein oder die Anzeige wegen eines Kratzers im Autolack. Und ein Grund, das wäre ein anderes Beispiel, der seinerzeit 2018 genannt wurde, warum dieses System in Hessen eingeführt wurde, das waren die Versäumnisse im Fall NSU. Hier in der Verhandlung, ein weiteres Beispiel, ist auch immer wieder der Anschlag vom Breitscheidplatz genannt worden. Aber mehrere Schwierigkeiten. Erstens, wie eine solche gesamte Datenanalyse in solchen Fällen im Vorfeld genutzt würde, das wurde hier bisher nicht wirklich klar. Und was das dann bedeuten würde, aber genau davon hängt ja auch die Bewertung dieses Systems ab. Und Problem auch, das, was das hessische Gesetz zulässt, das ist die vorbeugende Bekämpfung bestimmter Kriminalität. Das heißt, das ist viel, viel mehr als die Verhinderung eines Terroranschlages. Und diese Konturen irgendwie klarer zu machen, das ist das, was auch die Richter hier mit ihren Fragen derzeit versuchen.
Oliver Rehse, die jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt haben, die das eben nicht so witzig finden, die sagen jetzt, mit dieser Software können komplette Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Und das kann eben auch im Zweifel Unbeteiligte treffen, die vielleicht zufällig in der Nähe waren, die dann da in der Funkzelle auftauchen oder so. Teilen Sie dieses Unbehagen?
Also ich kann das Unbehagen natürlich verstehen. Ich habe interessanter, zufälligerweise gerade 1984 von George Orwell noch einmal gelesen in den letzten Wochen. Und als ich heute früh mich mit diesem Thema jetzt nochmal akut beschäftigt habe, die Süddeutsche hat heute die Überschrift gebracht, im Visier der KI zu diesem Thema. Da musste ich sehr an diesen Roman denken, weil in dem wird ja tatsächlich der komplett durchleuchtete Mensch als Horror-Dystopie an die Wand gemalt. Und sicherlich kann man solche Befürchtungen haben. Ich gestehe aber, ich denke zugleich auch daran, etwa das Verfolgen von pädophilen kriminellen Ringen. Beispiel NSU. Da wünschen wir uns doch alle, dass wirklich alles getan wird, um schnell Informationen zu bekommen und um zum Beispiel das Leid von Kindern schnell beenden zu können. Und insofern bin ich jetzt nicht so einfach der Meinung, nee, um Gottes Willen, da müssen immer die Persönlichkeitsrechte zuerst ganz weit geschützt werden, sondern ich denke schon auch, dass wir uns wünschen sollen, dass die Polizei da mit den modernsten Mitteln auch arbeiten kann.
Da argumentieren Sie jetzt fast wortgleich so wie Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU. Der argumentiert eben damit, dass diese Software extrem wichtig ist, um eben modern ermitteln zu können. Zum Beispiel bei der Abwehr von Gefahren wie etwa Anschlägen. Das Beispiel hatten wir ja schon. Gudula Geuter, gab es denn schon mal ähnliche Urteile? Weil Sie ja auch gerade selber gesagt haben, wie schwierig es ist, so einen Rahmen zu finden oder jetzt erstmal auch zum ersten Prozesstag zu verstehen, worum es geht. Gab es schon mal ähnliche Urteile, die Hinweise darauf geben könnten, in welche Richtung so ein Urteil dann gehen könnte?
Also es ist ja meistens beim Bundesverfassungsgericht so, dass es darum geht, Grenzen zu ziehen. Und damit geht es eben auch, wie Sie sagen, Herr Rehse, genau um dieses einerseits, andererseits und darum, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also keine uferlose Datenauswertung zu haben, sondern eben zu versuchen, das zielgerichtet eben nur für ganz bestimmte Fälle zu erlauben oder zielgerichtet bei bestimmten Fällen nur eine bestimmte Auswertung zu erlauben und Ähnliches. Und damit ist man im Übrigen auch völlig auf der Linie der Verfassungsbeschwerdeführer. Auch die sagen nicht, es soll absolut gar nichts erlaubt sein. Und da gibt es einige Vorentscheidungen. Also es ist ja ein riesiges Feld des Datenschutzes im weitesten Sinn. Das Bundesverfassungsgericht konkret hier zum Beispiel die Entscheidung zum Bundesnachrichtendienst, wo eben klar ist, dass Algorithmen grundsätzlich zu regeln sind. Oder konkret jetzt gerade eine Entscheidung zur Antiterror-Datei, wo es eben um Datensammlung ging, aber da ging es eben auch um die Zusammenführung von Daten. Das ist hier ja gar nicht das Problem. Hier geht es um Daten, die es schon gibt. Und die Frage, ob dieses Auswerten und dieses einfach etwas drüber laufen lassen auch bei Unbescholtenen eine zusätzliche Gefahr bringt. Und nun haben Sie, Herr Rehse, dieses von der Süddeutschen das Schlagwort KI benannt. Bisher sagt Hessen, was ja hier das Hauptbeispiel ist, künstliche Intelligenz. Bisher sagt Hessen, was ja hier das Hauptbeispiel ist, das würde nicht angewendet. Das Gesetz schließt das aber wohl, je nachdem, wie man es liest, nicht aus. Und das heißt, wir sind hier bei sehr weiten Befugnisnormen erstmal und eben bei der Frage schon in einem neuen Feld, wo die bisherigen Verfassungsgerichtsentscheidungen nicht wirklich passen, ob hier das Verfassungsgericht in diesem sehr frühen Stadium, in dem wir in der deutschen Entwicklung sind, vielleicht schon versuchen will, Pflöcke einzuschlagen, um auch zu kanalisieren, was damit für Nutzung von solchen Analysesystemen, wir reden ja hier von diesem sehr umstrittenen Palantir Gotham, in Deutschland im öffentlichen Bereich passiert.
Also ich gestehe, ich bin froh, dass ich bloß Theater machen muss. Das ist eine so hochkomplexe Frage, die hier in Karlsruhe ja mit beeinflusst werden muss oder mit entschieden werden muss. Der Blick aufs Grundgesetz wird da nur in Grenzen helfen, denn das ist zu einer Zeit geschrieben worden, in der es noch keine KI in Sicht gab und nicht diese Form von moderner Datenerfassung und all diesen Möglichkeiten. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Dieser Konflikt, in dem wir uns alle da, glaube ich, befinden, wenn wir auch wollen, dass es bestimmte, wir haben gerade alle uns zu Recht erregt über diese durchgeknallte Reichsgründergruppe da. Das möchte man schnell unterbunden sehen. Demokratiefeindliche Kräfte möchte man unterbunden sehen. Und zugleich ist die Sorge berechtigt. Und insofern sehe ich da eine sehr, sehr komplexe Rechtsprechung auf uns zukommen, die mit Sicherheit auch Jahre brauchen wird.
Das Landgericht Itzehoe hat eine ehemalige Sekretärin, die Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof war, wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig gesprochen. Die Frau ist 97 Jahre alt und sie ist jetzt, 77 Jahre später, zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Da habe ich erstmal gestutzt, aber ist logisch, Jugendstrafe, weil sie zur Tatzeit 18 und 19 Jahre alt war. Das ist die Frau, vielleicht erinnern Sie sich, die Sie zuhören, die am ersten Verhandlungstag aus ihrem Seniorenheim geflüchtet war, weil sie sich diesem Prozess zu Beginn nicht stellen wollte. Das hat damals ziemlich für Wirbel gesorgt. Wie wichtig ist es Ihnen denn, da hinzuschauen, zum Prozess und zum Urteil?
Ja, in den Kommentaren war ja auch zu lesen, vielleicht ist es der letzte Prozess, der in unserer Bundesrepublik einer Täterin von damals gemacht wird, aufgrund des Alters derjenigen, die da noch in Frage kommen. Natürlich ist das, wenn man diese Fakten hört, dieses hohe Alter und eine Jugendstrafe und vor 77 Jahren, natürlich denkt man, das ist grenzwertig, das ist fast eine Groteske. Aber ich finde es hundertprozentig richtig, muss ich sagen. Also bei der berühmten Schlussstrichdebatte, Martin Walser hat ja dieses Wort auch mal gebraucht, da bin ich der Meinung, nein, es gibt, soll diesen Schlussstrich nicht geben. Es ist richtig, dass wir, solange wir der Überlebenden und der Opfer von Auschwitz gedenken, müssen wir auch den Tätern folgen. Und dass hier jetzt eine Sekretärin verurteilt worden ist, ja, auch das finde ich richtig, denn die Art und Weise, wie sie sich geäußert hat, macht ja deutlich, dass sie nichts verstanden hat.
Ich kann ja mal zitieren, wie sie sich geäußert hat. Sie hat eben Gebrauch von dem letzten Wort gemacht und hat gesagt, es tut mir leid, was alles geschehen ist. Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen.
Ja, erschütternd. Es ist deswegen erschütternd, weil, nein, sie soll nicht bereuen, dass sie in Stutthof war. Sie soll doch bitte vielleicht anerkennen, dass sie selber damit eine Schuld auf sich geladen hat, denn dort hätte sie nicht sein müssen. Sie hätte auch woanders einen Job als Sekretärin finden können. Ich finde es grundsätzlich erstmal schwierig, mit dem Finger auf andere zu sagen und zu sagen, da liegt eine Schuld vor. In diesem Falle finde ich es, gerade weil sie eben nicht sagt, ich bedauere zutiefst, dass ich das gemacht habe, denn ich habe gesehen, was in diesem Lager passiert, aber ich bin da weiter zur Arbeit gegangen. Das bedauert sie nicht. Sie sagt, sie tut so, als wenn es irgendwie über sie gekommen wäre, dass irgendein Gott sie da ausgerechnet an diesen Ort gesetzt hat. Nein, sie hat sich diesen Job genommen.
Da haben auch viele der Nebenklägerinnen, Nebenkläger, die aufgetreten sind, die auch selber in Stutthof waren und von dem Leid erzählt haben, sehen das auch so, kritisieren sehr scharf, dass es da keine persönliche Entschuldigung gab.
Ja, das wäre eine Gelegenheit gewesen, auch denjenigen, die da jetzt die Nachfahren sind von Opfern in diesen Konzentrationslagern, auch in Stutthof, ist so unfassbares Leid und ein solcher Horror hat da stattgefunden. Und da jetzt so eine dürftige Erklärung abzugeben und sich sozusagen nur zu sagen, ja, ich war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, das ist schrecklich und deswegen ist ein Urteil und eine Schuldsprechung genau richtig.
Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank für Ihre meinungsfreudigen Gedanken.
Ja, danke, dass ich da sein durfte, mal wieder.